ist das hier die Kindervorstellung?
Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels.
Mit wem?
Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
The motion picture screen explodes with unprecedented power as the two masters of imagination, Jules Verne and Walt Disney, join to bring you a shattering new experience in entertainment. Read by countless millions, translated into 18 languages, this classic adventure is a story of measureless scope, fraught with fantastic beauty and danger. Four great stars give the spark of life to its leading characters in a series of inspirational performances. Kirk Douglas as the master harpooner, Ned Land.
Got a whale of a tale to tell you, lads, a whale of a tale or two, about the flats and fish and the girls I've loved on nights like this with the moon above. A whale of a tale, and it's all true, I swear by my tattoo.
Hallo und herzlich willkommen zu Episode 337 des Bahnhofskino-Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist Daniel. Hallo.
You got a whale of a tale to tell you, lads, a whale of a tale or two.
Hi. Da, super, ich bin beeindruckt. Ich bin jetzt schon so weg. Eigentlich können wir Schluss machen.
Ja,
das war's.
Ja, ja, ich hab gesungen, jetzt kann man abschalten.
Nein. Ja, so, das wird nicht besser. Eigentlich wollte ich sagen, wie sollen wir das jetzt noch toppen in den folgenden 60 bis 90 Minuten?
Na, ich glaube, das wird nicht so schwer.
Sagst du.
Naja, also bei der Filmauswahl, ja, ich bin ja ganz verliebt in unsere Filmauswahl diese Woche. Ich hoffe ja tatsächlich nur, dass wir auch wirklich was darüber zu sagen haben.
Das Bedenken hast du häufiger und das teile ich ganz selten und so auch diesmal nicht. Ich glaube, das wird ganz hervorragend. Dass wir wenig zu sagen haben, können wir vielleicht über die Rezeption der Filme, über die wir heute Abend sprechen, was sagen. Wie werden die heute wahrgenommen? Was dachte man damals drüber? Was dachte ich damals drüber? Insbesondere über Der Todesjäger. Dazu habe ich nämlich einiges zu sagen aus dem Jahr 1983. Das ist der erste Film, über den wir heute Abend sprechen. Und danach reden wir über 20.000 Meilen unter dem Meer. Nach Jules Verne, 20.000 Leagues Under the Sea von Richard Fleischer. Aus welchem Anlass genau, Daniel?
Ja,
Und warum reden wir nicht über Krieg der Sterne, verdammt nochmal?
Völlig richtig. Wir haben es so großspurig angekündigt und ich denke mal, wir werden das nachher auch noch viel großspuriger noch mehr ankündigen.
Und dann stimmt wieder irgendjemand.
Ja, ne, das wäre doof. Ja, du hast natürlich völlig recht. Ja, leider ist dann doch der liebe Kirk Douglas von uns gegangen. Und meine gut, mit 103 Jahren, da bin ich ihm halt irgendwie auch nicht böse.
Ich wollte gerade sagen.
Na, also denke, das passt schon irgendwie. Aber er ist halt nun mal der Letzte seiner Art gewesen. Ja, der letzte Schauspieler dieser Generation, der, glaube ich, uns noch so geblieben ist. Mhm. Was ehrlicherweise mit 103 jetzt auch nicht schwer ist, da alle anderen übertroffen zu haben. Und das war halt ehrlicherweise der Anlass. Ich meine, 20.000 Meilen unter dem Meer hängt mir schon sehr, sehr lange so im Hinterkopf rum. Ich glaube, spätestens seit der Episode, die wir irgendwann mal hatten, als wir über Steampunk gesprochen haben, das ja auch schon wieder 7 Jahre her ist oder so.
Ja.
Genau, ja. Und einfach mal drüber reden. Und das ist ein guter Anlass. Die andere Möglichkeit wäre vermutlich Gunfight at OK Corral gewesen oder so, aber...
Ja, der gute Kirk. Kirk war ein guter. Also ich habe das natürlich auch sofort aufgenommen und angenommen, als du sagtest, komm hier, lass uns den Krieg der Sterne um eine Woche verschieben. Und Kirk Douglas Tribut zollen. Die Chronologie der Ereignisse war, glaube ich, folgende. Wir nehmen immer in der Regel am Mittwochabend auf. Kirk Douglas oder die News über seinen Tod kam Donnerstag raus und dann war es eben zu spät. Ne?
Ja.
Da hatten wir schon angekündigt. Aber aufgeschoben und so weiter.
Genau. Na? Genau, aber wir fangen nicht an damit, ne?
Weil wir uns das Leckerli für den Schluss aufsparen wollen, oder was war der Grund genau? Warum machen wir zuerst den Todesjäger?
Ja, ich glaube genau das deswegen. Also ich möchte ihn einfach hinter mich bringen. So,
okay.
Jetzt ist es raus.
Ich weiß nicht, wie gut oder... Nee, du warst, glaube ich, nicht dabei. Oder wir waren alle zu betrunken, so dass du dich wahrscheinlich nicht mehr erinnern kannst. Aber damals bei unserer Hochzeit, also nicht bei unserer beiden Hochzeit, bei der Hochzeit zwischen mir und meiner Frau vor 5 Jahren, war auch ein Schulfreund von mir anwesend, hieß auch Daniel und war mein bester Freund ums Abi rum und wir haben uns irgendwie wöchentlich getroffen, um uns zu betrinken und dabei schlechte Videos zu gucken. Und wir haben fast jedes Mal auch der Todesjäger eingeworfen. Und Daniel war der Typ, an den du dich wahrscheinlich erinnerst, der da auf mich zukam und meinte, ey Patrick, weißt du noch, damals der Todesjäger, jede Woche und dann saufen. Und ich, mir war das so peinlich von meinen Eltern. Und dann, weiß nicht, irgendwann versagt man dann ab später und dann erinnert man sich wieder dran, warum man diese Menschen einlädt und warum man sie auch liebt.
Natürlich.
Weil man eben diese vielen nutzlosen Stunden mit ihnen vor dem Fernseher verbracht hat.
Ja, oder dabei eben über Filme zu reden. Aber nee, daran, an die Geschichte kann ich mich tatsächlich nicht erinnern. Ich muss aber auch ganz ehrlich gestehen, bei deiner Hochzeit war ich nicht besonders betrunken. Wir hatten unsere frische Tochter dabei und mussten dann auch entsprechend ein bisschen Acht geben.
Ne? Ja, unser Sohn war schon alt genug, dass wir ihn irgendwann in die Ecke stellen konnten. Das passte schon. Alles gut. Den Kindern geht's gut. Immer noch ging's auch damals gut. War ein netter Abend und eine gute Nacht. Und wir sprechen jetzt über den Todesjäger von James Spardellati. Ich glaube, in den Opening Credits nicht so genannt. Irgendwie.
Nein, John Watson oder sowas.
Ja, richtig. Ja, ja. Genau. Eine US-argentinische Koproduktion, tatsächlich komplett fabriziert in Argentinien. Der erste Film einer langen Reihe von Roger Corman oder American International Pictures Produktion, die eben Corman in Argentinien produzieren ließ, weil da kriegt man eben noch was fürs Geld, ne? Mhm. Schöne Wälder, das war es eigentlich auch.
Und vermutlich billige Schauspieler, ja.
Ja, vermutlich, genau. Die Inhaltsangabe hat geschrieben, wie könnte es anders sein, bei dieser Art von Film Moonshade, und der wird uns auch gleich wieder erfreuen, glaube ich, mit der Inhaltsangabe zu 20.000 Meilen unter dem Meer. Im ersten Teil unseres Moonshade Double Features heute Abend schreibt er, der Barbar Deathstalker, gespielt von Rick Hill, der nach seinem ganz eigenen Ehrenkodex lebt, wird von dem Ex-König Tulak gebeten, für ihn sein Königreich von dem sinistren Thronräuber und Magier Manka zurückzugewinnen. Deathstalker ist zunächst unwillig, selbst als ihm des Königs knackige Tochter Kudil angeboten wird. Doch kurz darauf rettet er die Hexe Toralva vor den Schergen des General Kang, die ihm erklärt, dass Manka hinter drei magischen Gegenständen her ist, die ihm die ultimative Macht verleihen, dem Kelch der Magie, dem Amulett des Lebens und dem Schwert der Gerechtigkeit. Ja. Die ersten beiden besitzt er schon, doch das Schwert hat Toralva versteckt und der Recke gewinnt es, indem er dem Wächter Salmoron, heißt der wirklich so?
Ja, ich habe es auch gelesen, ja.
Von seinem Fluch erlöst. Gemeinsam mit dem Recken Ogris. Moonshade mag das Wort Recke, das macht ihn noch sympathischer. Mhm. Und der Kämpferin Kyra machen sie sich auf in das Herz des Königreichs, wo ein Turnier um Mankas Erbe stattfinden soll. Soweit zum Inhalt, den Regisseur haben wir benannt. Wie gesagt, eine Roger Corman Produktion, in den Hauptrollen Rick Hill als Todesjäger, ne? Protagonist, Titelgeber unseres Films, Barbie Benton als Kudil, die Sexprinzessin, wie es auf der Rückseite der VHS-Kopie, die wir damals zur Verfügung hatten, also rund ums Abi, immer stand, also das Richard Brooker spielt hier den Sidekick oder den Kompagnon von Todesjäger, und Kyra Lana Clarkson, das unglückselige Opfer des mittlerweile inhaftierten Phil Spector. Für den Mord an ihr ist er nämlich in den Knast gegangen. Also. Und sie trägt sehr wenig in dem Film, muss man sagen.
Ja, das ist wohl wahr, ja.
Das waren noch bessere Zeiten. Für uns alle. vor allem für sie und Phil Spector. Also. So, was soll ich zu dem Film sagen? Außer, ich habe ihn echt sehr häufig gesehen und jetzt seit 20 Jahren nicht angerührt, und ich war ein bisschen überrascht darüber, wie negativ er rezipiert wird, als ich mal so ein bisschen bei IMDb guckte und in die Letterbox-Blase, was Menschen so in meinem Umfeld dazu schreiben, war ich schon erstmal erstaunt, und dann sah ich den Film wieder und dachte, ja, sie haben ja schon irgendwo einen Punkt, ne? Also irgendwo recht. Wie geht's dir mit dem Film?
Ich habe ihn noch nie vorher gesehen. Mhm. Ich habe ehrlicherweise von dem Film auch nicht mal was gehört. Also kam komplett aus dem blauen Dunst für mich.
Haben wir erwähnt, dass es ein Conan-Ripoff ist? Also offensichtlich, ja.
Ja, das sollte man sagen. Ich denke mal, das ist naheliegend. Genau, nee, also der ist komplett an mir vorbeigegangen. Anders als, was ich kann auch, die Barbaren oder sowas, was halt zu dem Zeitpunkt ja auch gerne mal so vor sich hin produziert wurde. Nee, ich habe den so noch nicht gesehen. Ich muss aber jetzt auch nach dem Gucken sagen, ich habe ihn nicht vermisst. Also ich kann verstehen tatsächlich, wie man den Film, also gerade unter Einfluss eines ganzen Kasten Biers durchaus genießen kann. Ich hab so zwischendurch versucht, mal drüber nachzudenken, was wäre denn gewesen, wenn ich den irgendwie auf, keine Ahnung, Tele 5 oder sowas gesehen hätte in jungen Jahren. Und vielleicht hätte ich ihn sogar ganz cool gefunden. Aber es gibt so ein paar Sachen, die ich ihm die ich halt wohlwollend sehen kann, weil ich irgendwie denke, Mensch, das, da hat einer wirklich versucht, wirklich jeden Pfennig umzudrehen und trotzdem irgendwie was draus zu machen. Und das ist ihm gelungen. Also ich habe ja so einen warmen Fleck halt oder so einen weichen Fleck im Herzen für billige Tricks, die aber durchaus funktionieren. Also ich kann auch, wenn hier Kang dann sich in eine Schlange verwandelt und sie ihm das halt so filmen, dass wenn er den Arm halt durch den Ärmel zieht oder eben einfach seinen Stiefel unter seinem Mantel verschwinden lässt und sowas, dass das halt aussieht, als würde er quasi schrumpfen und zur Schlange werden. Das finde ich süß. Das ist nett. Das ist okay. Viele Sachen sehen halt für mich ehrlicherweise ein bisschen aus wie ein Fanfilm.
Ja.
So auf so einem Niveau halt, was gar nicht mal so an schauspielerischer Leistung liegt oder an Set-Designs oder sowas, weil die finde ich auch durchaus erstaunlich großspurig, dafür, dass sie aussehen, als hätten sie nichts gekostet, hat sich aber einer echt Mühe gegeben und auch wirklich versucht, halt so ein bisschen an die Grenzen des eigenen Könnens zu gehen mit diesen, keine Ahnung, Puppen und Latex-Zeug, was irgendwelchen Leuten im Gesicht hängt und so. Also das ist alles halbwegs vertretbar, wie halt unter so einem No-Budget-Aspekt. Was ich halt echt anstrengend finde, ist eine gewisse Fantasielosigkeit, was Kameraführung angeht oder wie eben die Kampfchoreografie, die tatsächlich durchaus funktionieren könnte, wenn nur einer gewusst hätte, wo man eben tatsächlich die Kamera hinstellt. Weil so steht es halt mitten im Wald und die Leute tanzen irgendwie davor rum und das ist so schade eigentlich. Weil man sieht ja ganz, ganz deutlich hier mit wie heißt er? Ogris?
Den Namen schon. Ogris, ja.
Genau. Der weiß ja nun wirklich, was er tut. Und also wenn man Richard Brooker einfach noch ein bisschen besser in Szene gesetzt hätte, dann hätte sich das einfach noch gleich viel mehr gelohnt in irgendeiner Form. Wenn du mir folgen kannst.
Ich habe
das Gefühl, das Ding hat einfach Potenzial, das nicht genutzt wird.
Ich kann dir folgen. Also die Teile der Filmproduktion, wo man eben richtig Geld sparen kann oder Zeit sparen kann, sind, wenn man einen Film dreht, bei dem eigentlich fast keiner der Postproduktion nötig ist, außer eben Schnitt und Orchestrierung und eben Filme, bei denen man ganz, ganz wenig Kamera-Setups hat und irgendwie tatsächlich einfach die Kamera irgendwo hinstellt und eine Szene von der einen Seite dreht und dann eben vielleicht dumm an der zweiten Stelle postiert oder irgendwie noch eine zweite Perspektive hat und Schnitt und fertig und ab zur nächsten Szene. Und das so wirkt das hier eben auch stellenweise. Du hast recht, dass man irgendwie das Gefühl hat, okay, Figuren sind nicht so wirklich an der richtigen Stelle im Bildkader. Da ist irgendwie was schiefgelaufen. Da hat man irgendwie auch gerne mal, ich glaube tatsächlich, es gibt eine Einstellung eines Schwertes, einer Schwertklinge, an der Blut entlangläuft oder der Blut entgegenspritzt, die man, glaube ich, dreimal benutzt hat in dem Film. Einfach weil man sich vielleicht dachte, okay, jetzt haben wir den Effekt einmal auf Zelluloid gebannt. Jetzt muss man auch mehrfach verwenden, weil sowas kostet ja Geld. Da müssen wir irgendwie sonst Tricktechniker ranschaffen. Also man sieht eben schon, es ist sehr, also mit einem schmalen Taler gemacht. Das ist absolut richtig. Ich habe eben dennoch Spaß und ich sehe auch all die Probleme. Ich glaube tatsächlich aber auch, was mir jetzt extrem aufgefallen ist, ich erinnere mich an wenig in der zweiten Hälfte des Films aus, ja, denke ich mal, naheliegenden Gründen. Ich habe ein bisschen Sorge gerade, dass es jetzt alles rüberkommt, als sei ich ein wüster Trinker, aber ich rede tatsächlich von Ereignissen vor 20, 22 Jahren. Da war meine Welt noch eine ganz andere. Mittlerweile ja. Also der Spaß hat deutlich abgenommen. Positiv für den Film sprechen, ich habe das Gefühl, einige sind, insbesondere hier Richard Brooker und Lana Clarkson aber auch und Barbie Benton hier als die Sexprinzessin, sowieso großspurig angekündigt wurde auf dem Videocover, die sind schon mit Energie dabei. Die wollen irgendwie das alle so ein bisschen rumreißen und zu was Besserem machen, als es ist. Das gilt jetzt wahrscheinlich für alle an der Produktion Beteiligten. Das ist so ein bisschen das Problem. Also Rick Hill hier als Titelfigur ist leider...
Richard Brooker hätte der Hauptdarsteller sein müssen.
Ja, er ist eine Möhre, ne? Rick Hill ist einfach. Richard Brooker ist. Und ich finde es auch. bis heute schade, obwohl ich weiß, was da kommt, dass er eben auch so unglamourös umgebracht wird. Achtung, ja. Spoiler, er entpuppt sich ja natürlich als Verräter.
Ja, ja.
Und da wird auch ganz kurzerhand ums Eck gebracht. Und dann ist er plötzlich weg. Und man fragt sich so, okay, das ist irgendwie die, zumindest der auf männlicher Seite charismatischste Protagonist, den ihr habt.
Ja.
Wieso habt ihr das getan? Weil jetzt sind wir gestrandet mit dem schmierigen Zauberer, mit dem schlechten Gesichtstattoo und Rick Hill.
Ja.
Der Todesjäger,
ja.
Der kaum einen Satz geradeaus äußern kann, ohne drüber zu stolpern.
Total. Ja, und da sie, ich meine, die ja, sagen wir mal, eher spärlich bekleidete Kyra, Valeria-artig relativ schnell irgendwie entsorgen, haben wir halt eigentlich wirklich dann niemanden mehr, auf dem wir da großartig was geben können in dem Film.
Ja.
Es ist wirklich, ja, es ist, ich muss auch ganz ehrlich sagen, so die letzten 20 Minuten oder so sind auch ziemlich an mir vorbeigegangen, als ich den Film gesehen habe. Ernsthaft, also ich weiß schon gar nicht. Wenn ich das so versuchen würde zu vierteln, die Erfahrung. Also das erste Viertel fand ich irgendwo interessant und charmant und ich dachte so, na, mal gucken, was da so kommt. So, dann hatten wir das zweite Viertel, wenn er anfängt, so seine ganzen Kumpels und so um sich zu scharen, mehr oder weniger, dachte ich so, ui, okay, das ist jetzt sehr übers Knie gebrochen, aber muss halt ja offenkundig der Genre-Konvention folgen. Ja, wir brauchen eine Heldengruppe. Und dann fiel mir halt sehr schnell auf, dass eben Richard Brooker eine bessere Figur macht als Rick Hill und all das. Und dann sind wir halt praktisch im dritten Viertel, in dem eigentlichen Teil dessen, was eine Handlung sein sollte. Und dann haben wir hier diesen Schweine-Kopf-Heini und all das und dieses
das ist ein Ogre.
Okay, habe ich nicht verstanden. Genau, und dann kommt es irgendwann zu diesem Turnier, das ehrlicherweise auch nicht wirklich, also da ist halt was, aber ja. Dolle fand ich es nicht. Ja, und dann sind wir eigentlich schon wieder am Ende und von dem habe ich halt relativ wenig überhaupt mitbekommen. Also von daher, der Film schafft es nicht, mein Interesse zu halten.
Die mythologische Ebene hinter dem Ganzen ist natürlich auch so ein bisschen schlecht erklärt. Das finde ich, das fehlt der Film tatsächlich auch mal so ein bisschen. Es wird zwar sehr deutlich gemacht, wir brauchen diese drei Gegenstände. Was die allerdings genau bewirken und woher die kommen, wird niemals so richtig thematisiert. Das endet einfach nur mit diesem tollen Bild dann am Ende, wenn hier der Todesjäger eben alle Gegenstände, magischen Gegenstände, den Kelchen, das Schwert und so weiter eingesammelt hat, dass er irgendwie sein Schwert in die Luft reckt und das glüht und das ist alle, oh, und dann ist der Film vorbei.
Ja, genau, es hat auch überhaupt keinen, also null Impact auf irgendwas, aber...
Ich gönne ihm auch keinerlei Impact, also ich hoffe, das hat keinerlei Machtfunktion, weil ich habe wirklich Sorge, dass wenn er an so ein mächtiges Schwert kommt, mit dem er jetzt wahrscheinlich sich die Menschheit zum Untertan machen kann, der macht nichts Gutes draus. Ich meine, guck dir Rick Hill an, das ist so.
Ja.
Also ich habe mehr Vertrauen in King Conan als in King Todesjäger, möchte ich sagen.
Ja, in der Tat. Wobei das Cover ist natürlich schon schön, ja, von der DVD.
Boris Vallejo.
Ja, toller Künstler. Auf jeden Fall. Und sehr, 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 sehr klassisch eben die Fantasy-Illustrationen, auf die sich dann ja eben auch, keine Ahnung, sowas wie He-Man und sowas halt beziehen und bezogen. Aber das ist, glaube ich, das wird halt, also sagen wir mal, diese Annahme, dass man sich in einem solchen Umfeld bewegt mit diesem Film, wird dem Film selber zum Verhängnis, weil er einfach bestimmte Sachen nicht klärt.
Ja.
Sagt halt wie, na, das ist jetzt hier Fantasy. Ja, natürlich haben wir von mir so einen Schweinskopf-Oger. Ja, und natürlich haben wir ein magisches Schwert. Wir müssen ja nicht sagen, warum. Aber das ist natürlich da, weil wir machen hier Fantasy. Und das reicht mir halt ehrlicherweise meistens nicht. Ich kann ganz gut verstehen, wenn man sagt, ja, hier kommt der möchte gern Yoda, sieht halt irgendwie kacke aus. Und sie entledigen sich dieser Maske auch relativ schnell.
Aber ich liebe diesen Effekt, wo er jünger wird und aus der Höhle kommt. Der kleine Salmaron, der dann ins Wasser stürzt. Auch für diesen Slapstick-Gag. Ich finde das eigentlich ganz süß.
Also, ja, ja. Ja, ja. Es ist
dement.
Total. Aber es ist eben auch. Nochmal, sowas nehme ich dem Film überhaupt nicht übel. Auch die, weiß ich, keine Ahnung, diese Mutanten da am Anfang, diese Diebe oder was auch immer sind, dass das eben alles vielleicht nicht so toll aussieht, ist nicht schlimm. Dass das alles relativ wenig Sinn ergibt und eigentlich nur zeigen soll, was unser Held für einer ist und so. Alles geschenkt. Aber ich finde halt die, ich finde es halt so schwierig, irgendwie nochmal, dass der Film einfach es nicht schafft, mich über 80 Minuten, und das ist wirklich nicht viel, wirklich so bei der Stange zu halten.
Ach, schade. Hätte ich jetzt gar nicht. Also ich fand ihn niemals nicht unterhaltsam. Also tatsächlich unterhaltsam finde ich ihn. Ich finde ihn auf inhaltlicher Ebene mittlerweile so ein bisschen problematisch. Das ist auch etwas, was mir immer begegnet ist, und ich finde vollkommen zu Recht zum Beispiel, dass es extrem übergriffig ist.
Total also übergriffig, ja, total, ja.
Also wir hatten ja das Rapey-Dingens also schon bei Flash Gordon, aber Flash Gordon ist vielleicht noch harmlos. Also hier ist es wirklich so, dass auch unser Held eigentlich sich über jede junge Frau, die ihm begegnet, und sei sie irgendwie gerade erst einer Entführung oder dem knappen Tod entkommen, sofort hermacht und sie entblößt. Mhm. Und eben der Film einem dann nicht, das so nicht mal als Übergriffigkeit zeigt, sondern dann eben auch die Frau dann total mitgehen lässt. So, oh ja, Todesjäger, komischerweise, ich habe diverse Filme gesehen mit solchen oder so ähnlichen Momenten, und es stört mich tatsächlich im Todesjäger wenig. Und ich kann doch nicht mal genau den Finger drauf legen und sagen, warum, dir den Grund dafür genau nennen. Vielleicht, weil der Film einfach zu
doof.
Ja, vielleicht ist er doof, aber ich wollte sagen zu naiv, ein bisschen ein wohlwollenderes Adjektiv wählen, aber vielleicht ist er auch einfach zu doof. Vielleicht ist das der Grund. Es scheint irgendwie keine Agenda, keine bewusste zumindest dahinter stecken, außer wir haben einmal Cone gesehen, wahrscheinlich irgendwie in einer schlechten Kopie und konntest nur halb dran erinnern, weil wir zu viel gekokst haben, und jetzt versuchen wir das mal irgendwie halb im Fahrwasser davon zu schwimmen und so ein Low-Budget-Cone-Epigon zu backen. Und das gehört ja irgendwie dazu. Hat Cohn nicht auch mal irgendwie sich an der Frau vergriffen? Ja gut, dann lass uns doch irgendwie 8 bis 10 solcher Szenen machen entsprechend.
Ja, es ist
halt. Weil viel hilft viel.
Ja, und aus dem Tits in Ass verkaufen sich halt nur mal einfach verkaufen.
Ja, er tut ja auch nichts, ne? Also er guckt doch gerne zu, der Todesjäger, bei dieser Sexorgie.
Ich kann verstehen, wenn du sagst, dass der Film irgendwie zu naiv ist oder so, um ihm da sauer zu sein. Aber ich finde es halt schon schwierig.
Ja, schwierig ist es, ja.
Also ich hab da wenig Spaß dran, vor allem weil eben deine Beschreibung ist ja völlig richtig, ne? Wenn ich nicht weiß, was ich da tue und eigentlich nur versuche nachzumachen, was ich irgendwo anders gesehen habe, aber da schon nicht verstanden habe, was da passiert, dann wird die Sache natürlich, dann wird die einfach an die Wand gefahren, klar.
Ja.
Aber es ist ja eben nun mal so, dass halt genau diese Sachen, die bei Conan eben passieren, eine klare Aussageebene haben. Ja, und das dass das ein filmisches Mittel ist, das halt in irgendeiner Form der Charakterbeschreibung und der Welt, in der wir uns da bewegen, irgendwie näher kommen soll und all das. Und das passiert halt hier nicht. Ja, hier ist einfach nur 2 Minuten sind rum, wir müssen mal wieder ein paar Brüste zeigen oder sowas.
Ja, klar.
Ja, und
ich meine, das kann man dem Film auch tatsächlich übel nehmen. Und ich meine, klar, ich wollte erstmal insofern zustimmen, dass natürlich, sobald ich meine politische Brille anziehe und meinen Intellekt anschalte, sofort sagen muss, das ist absolut verachtend, so verdammenswert. Sowas sollte man nicht zeigen. Das ist tatsächlich nicht gut, was dort gezeigt wird. In keinster Weise nachahmenswert. Es ist tatsächlich für mich auch problematisch in der Hinsicht, wie du es gerade beschrieben hast, in seiner vollkommenen Inkonsequenz das gezeigt. Das ist im Grunde einfach nur zur mutmaßlich der Unterhaltung des männlichen Teils der Zuschauerschaft, die wahrscheinlich so prozentual Anteil von 90% geschätzt haben würde, sollte bei so einem Film. Und für nichts sonst gut. Also es dient nicht zur Weiterentwicklung des Helden. Eigentlich, es dient für gar nichts. Es dient zu gar nichts. Das ist im Grunde, der Held ist bereits ausformuliert zu Beginn. Er beendet den Film in genau der gleichen Form. Und die 8 bis 20 Frauen, die ihm auf dem Weg dahin vor die Füße fallen, die er dann gleich vergewaltigt oder versucht zu vergewaltigen, die sind halt so die Leidtragenden. Die kommen dann eben unter die Räder. Aber es wird eben nicht wirklich was draus gemacht. Was merkwürdig ist, ist tatsächlich, dass der Film für eine für mich komplett offensichtliche Möglichkeit nicht nutzt, um dem Todesjäger so eine Art Comeuppance zu bescheren, die vielleicht auch einfach ganz lustig gewesen wäre. Also in dem Moment, in dem Manka seinen Assistenten in eine Frau verwandelt, um den Todesjäger zu verführen und ihn ins Verderben zu locken. Also ich glaube, da hätte man auch auf eine nicht offenkundig homophobe Art einen guten, lustigen Moment rausmachen können, der ja quasi mal so den Todesjäger ein bisschen von seinem hohen Ross runterzieht.
Ja.
Aber
damit hatte ich aber auch so meine Probleme, weil das ist halt schon wieder so ein, das Schlimmste, was diesem Handlanger da passieren kann, ist, eine Frau zu werden. wie schwupps weg ist er und was dann nicht irgendwie noch gesagt wird und so. Und dann kommen wir halt gleich wieder mit diesem Rapey-Stuff. Und wenn dann der Todesjäger mitbekommt, dass hier Krokodil eben offenkundig ein Mann ist, in Frauenform, dann will er nicht mehr.
Ja.
Also auch wieder so dieses
No homo, no homo.
Ja, ja, ja. Und möglichst noch irgendwie anti-trans oder sonst irgendwas. Ja,
ja, ja,
ist auf so vielen Ebenen so daneben, diese ganze Szene und diese ganze Idee dahinter. Es ist, ja, das war dann aber auch, glaube ich, so der letzte Moment, wo ich noch Interesse an dem Film zeigte.
Ja.
Danach ging es dann halt auch echt bergab.
Ich hasse fast nichts mehr als diesen Spruch von wegen Gehirn abschalten, um ins Kino zu gehen.
Also ja,
wegen, oder wieso findest du scheiße, das ist so irgendwie Popcorn-Kino und wieso hast du auf dein Gehirn angeschaltet, du musst dich einfach nur beballern lassen. Das ist immerhin, was weiß ich, Transformer 6 und da darf man nicht drüber nachdenken. Natürlich kann ich das nicht, außer ich habe mich komplett abgeschossen, was ich heutzutage so gut wie nicht mehr tue, wenn ich Filme gucke. Ich bin auch einfach zu alt für den Scheiß. Ich gucke natürlich solche Filme genau wie du mit einem wachen Geist und natürlich stolpere ich schon nach 5 Minuten über einen Moment, wie klar nach dieser Entführungsszene, wo dann halt Rick Hill der jungen Frau an die Brüste geht und sie offenbar sofort vergewaltigen will und sie sagt, eigentlich bin ich noch nicht so richtig bereit, aber ja irgendwie ja jetzt doch ja und natürlich sitze ich davor und
denke mir so, jetzt sie sich dann schnurrt sie doch ja.
Letztendlich ich muss tatsächlich, aber wenn ich ganz ehrlich mit mir bin, auch mit unseren Zuhörerinnen und Hörern, sagen, es ist, ehrlicherweise, es berührt mich nicht so sehr wie in anderen Filmen. Ich glaube einfach, weil das hier einfach zu schrundig ist.
Schrundig ist ein schönes, wie wohl passendes Wort, ja.
Und was auch wunderbar ist bei dem Film, wenn man sich daraus einen Spaß machen will, man kann, das erfordert nicht allzu viel Intelligenz und Willensstärke, den kompletten Skriptanteil, alle Dialoge vom Todesjäger auswendig lernen, wenn man den Film, glaube ich, nur dreimal guckt, weil ich glaube, er spricht im ganzen Film 5 Sätze.
Mhm.
Und die haben wir natürlich auch alle damals über schon mitgesprochen. Und es gibt ein paar hübsche Momente, Schweinemasken, der komische Sex-Zaubertempel, ich weiß gar nicht, was das irgendwie ist. Mein Lieblingsmoment, den wollte ich noch erwähnen, und da können wir auch gerne über einen vernünftigen Film sprechen, ist der tatsächlich, wo kurz vor dem finalen Arena-Kampf, wo du halt diesen einen Krieger siehst mit dem riesigen Holzhammer, der hat seinen Gegner zerschmettert und vor dem Gegner liegt dann halt nur noch so eine blutige Pfütze am Boden und so ein Stück Fell. Und ich frage mich tatsächlich, was da passiert. Weil die Kamera schneidet ja weg aus der Totale, quasi auf ein Close-up von dem Hammer, der sich 2-3 Mal hebt und senkt und dann wieder Schnitt auf den Gegner, der aber jetzt einfach nicht mehr da ist, sondern nur noch eine blutige Pfütze. Und ich verstehe tatsächlich nicht den, wie sagt man, das physikalischen Ablauf dahinter.
Ja, der wird so frei geschlagen. Also.
Ja, so groß ist der Hammer jetzt aber auch nicht. Ne?
Also, ja.
Ich habe schon Ahnung von Hämmern. Also, ich besitze 2. Einen großen und einen kleinen.
Ja, these are not the hammer.
Die Kissenschlacht ist schön, wollte ich noch sagen. Die Kissenschlacht von Leod. Ich glaube, das war's aber auch.
Okay. Ich mochte tatsächlich, also wenn ich noch was Positives sagen muss.
Die Vierteilung am Ende.
Die war ganz schön eklig, ne?
Also, damit rechnet man nicht mehr, ne?
Nee, überhaupt nicht. Aber ich vermute mal, dass das die Hälfte des Budgets reingeflossen. ich würde sagen, die Kneipenschlägerei quasi. Sie ist zwar völlig unmotiviert und wie, naja, halt so contractual Obligation, habe ich so das Gefühl gehabt. Aber auch da wiederum, so Richard Brooker da eben irgendwie vor sich hinschwingend und all das. Da sind ein paar schöne Sachen dabei. Und auch hier leider dann eben wieder so unmotivierte Kameraeinstellungen und Zeug.
Ja.
Aber die hat mir gefallen. Das war eben auch so einer von diesen Momenten, wo ich gedacht habe, ja, da ist schon Potenzial.
Das mit der Kamera ist gut, dass du es erwähnst, tatsächlich, weil es ist, ich hatte gar nicht so ein Augenmerk drauf, aber jetzt, wo du sagst, hast du absolut recht. Es ist merkwürdig, einen Film dieses Baujahrs zu sehen, der offenbar ohne, es gibt Handkamera offenbar, die ist dann auch adäquat verwackelt, aber eine Steadicam hatten die anscheinend nicht. Also es gibt eigentlich fast nur statische Total- und Nahaufnahmen.
Mhm.
Und es ist alles relativ unmotiviert, das stimmt schon. Der Score ist manchmal erstaunlich gut. Also ich finde immer den Beginn sehr stark. Also die Opening Credits, nicht weil sie so ästhetisch so toll sind, das sind sie nicht. Also eigentlich sind sie relativ hässlich. Aber die Musik ist relativ cool. Oscar Cardoso Ocampo heißt der Komponist. Und hinten raus sieht die Musik leider ganz furchtbar. Mhm. So Synthi-Klänge und so.
Genau. Ich wollte noch ganz kurz erwähnen, dass das sagenumwobene, magische, super tolle, hast du nicht gesehen, Schwert vom Todesjäger für vermutlich irgendwie 2500 Lire auf jedem verdammten Markt vom Gardasee bis runter nach Sizilien gekauft werden konnte. Also mein Bruder hatte so ein Billigschwert irgendwann mal gekauft im Italienurlaub und hatte das dann halt irgendwie in frühen 80ern an der Wand zu hängen und das war genau das gleiche Ding, wie der da hatte.
Eigentlich bleibt jetzt nur noch eine Frage, Daniel. Wann gucken wir Mystor, der Todesjäger 2?
Ach, wenn die Hölle gefriert.
Okay. Wir können auch die Barbarian Queen Filme, es gibt zwei davon mit Lana Clarkson, mal gucken. Die sind tatsächlich gar nicht so verkehrt, finde ich. Also okay. Sind auch ein bisschen emanzipierter. Sie wird genau nullmal vergewaltigt.
Das finde ich ja erstmal sympathisch, ja.
Finden wir beide und noch viel besser finde ich Alina Fox tatsächlich, weil das ist mal eine emanzipierte Frau.
Oder? Das hoffe ich, ja. Also da arbeite ich aber auch sehr dran. Genau, meine Comicreihe Alina Fox auf alinafox.de zu finden. Dort gibt es auch einen Shop, dann kann man sich Sachen bestellen, die ich dann gerne persönlich verschicke und signiere und noch eine Zeichnung dazu mache. Und da würde ich mich sehr darüber freuen, wenn das jemand tatsächlich mal macht. Und ja, bevor man das macht, kann man aufs Comicwerk gehen, auch.de, um dort Comics lesen zu können, die man dann später in gedruckter Form sich in den Schrank stellt zum Beispiel. Oder auf dem Klo liest oder wo auch immer, ist mir egal.
Auf dem Klo lesen ist aus der Mode gekommen, vor allem wenn man plötzlich Familie hat und dann geklopft wird irgendwann. Aber ich finde das gut. Ich würde das immer noch machen, wenn es ginge. Ja. Ich liebe die Erinnerung an diese Studentenbuden, die dann immer so einen Stapel Zeitschriften haben neben der Toilette.
Ja, ja.
Alright, was habe ich zu sagen? Eigentlich dasselbe wie jede Woche. Ich möchte, je weiter die Zeit voranschreitet, desto mehr insistieren. Geht doch bitte auf startnext.com/Columbo und kauft ein Columbo-Buch. Wenn ihr marginales Interesse habt an dem Buch, sehr gerne. Es wird euer Interesse vervielfachen, entfachen und ihr werdet euch wieder für Columbo begeistern. Ich schreibe ein Sachbuch über Columbo, das ist der Hintergrund. Und es kann nur entstehen über Crowdfunding, will heißen, wenn eine Basisfinanzierung zustande kommt. Für einen sehr überschaubaren Betrag, wie ich finde, schreibe ich das, dann verschicke ich das. Genau. Aber irgendwie muss ich ja meinen Lebensunterhalt in der Zeit sichern, in der ich das schreibe. Und dafür ist die Crowdfunding-Kampagne ist da, startnext.com/Columbo. Da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn ihr da was in den Pott schmeißt. Und ansonsten ja, halt Bahnhofs Kino Extended Edition. Das versteht sich hoffentlich von selbst. Kauft Daniels Comics, tut alles das, um was ihr wollt, um uns zu unterstützen. Und wenn ihr überhaupt keinen Groschen übrig habt, wir freuen uns tatsächlich immer über ein paar Sternchen bei iTunes oder eine nette Rezension, ein Share oder ein Tweet mit Richtung eurer Freunde. Oder sagt einfach, da sind diese zwei Typen und die quatschen über Film und die machen das seit Ewigkeiten und die sind auch ziemlich alt und wer weiß, wie lange die noch da sind. Und hört sie lieber jetzt, bevor sie
103
nicht mehr da sind. Ja. Genau, bevor sie 103 sind. Ich meine, Kirk Douglas' Alter macht ja Mut,
muss ja, man doch, sagen. Ja, doch, durchaus.
Ne? Wir werden uns wahrscheinlich niemals die Ärzte, also die medizinische Verpflegung leisten können, die er so genossen hat in seinen späten Jahren, aber vielleicht was auch einfach seine eiserne Konstitution, wer weiß.
Also, interessant wird es ja dann, ob er das irgendwie an Michael vererbt hat.
Michael sieht ganz fit aus. Aber gut, ich meine, er ist eben auch so ein Hollywood-Mensch. Ne? Er ist jetzt 75, glaube ich.
Ja.
Hat er wahrscheinlich auch nicht erwartet, dass er mit 75 noch seinen Vater durch die Gegend schiebt. Aber ich mag sie ja beide.
Ja, auf jeden Fall. Also ich mochte Kirk Douglas, glaube ich, immer etwas lieber als Michael. Aber ja, das ist schon eine durchaus passable Schauspielerfamilie.
Ja, ich glaube, daran merkt man auch, dass ich eben Kind meiner Generation bin. Mir war tatsächlich Michael Douglas ein Begriff, bevor es Kirk Douglas war. Ah. Da ich tatsächlich in die Generation reingeboren wurde, in der Michael diesen absoluten Superstar-Status innehatte. Mhm. Also das ist aber essentieller Teil meines Heranwachsens, die Erinnerung an Filme wie Jagd nach dem Juwel vom Nil und Fatal Attraction und dann ein paar Jahre später Rosenkrieg und Basic Instinct. Also viel alles so in der Zeitraum. Patrick ist zwischen 6 und 12 Jahre alt, also eine ungemein prägende Zeit. Und in dieser Zeit kam eben Kirk Douglas so bewusst nie vor. Natürlich im Nachgang stellte ich dann fest, einfach ein paar Jahre später, oh mein Gott, dieser Mann hat in 20 legendären Hollywood-Klassikern mitgespielt.
Ja.
Aber davor war eben halt Michael Douglas da, der mit Kathleen Turner und Danny DeVito durch den Urwald rennt. Also das war eben wichtiger natürlich als junger Mensch.
Ja, kann ich nicht bestätigen. Mhm. Aber ich bin, wie ich auch immer wieder gerne erzähle, ich bin ja sehr geprägt durch sowohl mein Vater als auch meinen Bruder. Und die haben halt diese ganzen Schinken sehr gerne gesehen, wenn sie dann beim Fernsehen liefen. Und ja, also ich hatte ja gerade schon erzählt hier, Gunfight at OK Corral, also sein Doc Holliday ist halt eine ganz, ganz frühe filmische Erinnerung meinerseits.
Ja.
Also weil der war schon sehr beeindruckend, der Film damals. Und klar, und eben sowas wie ja, 20.000 Meilen eben auch logischerweise, wobei ich den relativ spät erst gesehen habe. Ich glaube, da war ich, weiß ich, 12, zwischen 12 und 15. Es war aber eben auch, ich meine, während halt Disney-Tierfilme sehr viel im Fernsehen liefen, waren aber eben, sagen wir, die wirklich großen, die Bombaststreifen und natürlich die Zeichentricksachen eher selten im Fernsehen.
Die waren im Disney Vault.
Ja.
Ah. Ich glaube, der einzigste Film, der früher, also Zeichentrickfilm, der regelmäßig im Fernsehen lief, war Robin Hood, ne?
Ja, durchaus, ja.
Ich kann mich auch an keinen anderen erinnern.
Dumbo gab es noch ein paar Mal.
Dumbo gab es noch ein paar Mal, stimmt, hast du recht. Aber viel tatsächlich nicht. Da musste man eben warten, bis sie, weiß nicht, alle 9, alle 11 Jahre oder so
wieder. Ich glaube, alle 7. Ja, aber ja.
So oder so, ich glaube, wir sind beide sehr angetan von Kirk Douglas Schaffen. Ich könnte nicht mal einen Lieblingsfilm benennen, aber also, es wäre wahrscheinlich der Brian De Palma-Film mit Teufelskreis Alpha The Fury, einfach weil ich auch De Palma mag und die Kombination Kirk Douglas mit De Palma ist,
das ist exquisit. Das ist schon großartig, ja. Also ich glaube, ich möchte gar keinen Lieblingsfilm nennen müssen, aber so 20.000 Meilen gehört da schon ganz, ganz dringend mit dazu. Und ich weiß nicht genau, ob es wirklich an Kirk Douglas liegt in dem Fall, sondern einfach, weil ich den Film einfach so wunderschön finde. Aber ich, was mich halt auch immer sehr beeindruckt hat, war Wege zum Ruhm.
Ja, natürlich.
Durchaus, ja, also meine Güte, die Welt wäre echt ärmer, hätte er nicht so viele tolle Filme gemacht.
Ich finde, das ist eine schöne Einleitung zu einem wirklich bemerkenswerten Film. Ich kann vielleicht vorwegschicken, ich werde nicht deinen Enthusiasmus teilen, einfach weil ich auch weniger Disney-affin bin oder begeistert oder vielleicht auch einfach auf den Film zu spät gestoßen bin. Aber ich habe jetzt wirklich auch großes Vergnügen gehabt beim Wiedersehen und ich denke, es ist eine gute Wahl. Du hast es in den Raum geworfen und ich habe es begeistert aufgelesen, wie gesagt, und denke, das ist auch genau der richtige Film, um Kirk Douglas hier nochmal Tribut zu zollen. Und passt auch gut in unser Format, weil bei allen hohen Production Values, das ist eben schon auch ein bisschen kindsköpfiger Quatsch auf vielerlei.
Oh ja.
In vielerlei Hinsicht.
Ja. Oh ja. Ja, ja. Doch, durchaus. Also, das spürt man halt schon sehr. Ich meine, der Film hat natürlich, ganz abgesehen davon, dass er eben offenkundig ein Herzensprojekt war von Disney noch selber. Dass eben auch natürlich ganz viel bewiesen werden musste, wieder auf tricktechnischer Ebene und all das. Kaum, dass mal halt so ein Film in der Zeit nicht rauskam aus den Disney-Studios, der nicht irgendwelche Superlative brach und irgendwelche neuen Kameras entwickelte und was weiß ich. Dafür, dass der Film, wie soll ich das jetzt sagen? Also er macht ein paar Abkürzungen zu der Buchvorlage, die sehr im Disney-Modus sind. Und ich glaube, die Kombination dessen ist halt die niedliche Robbe.
Ja.
Wo ich mir denke, irgendwie, das konntet ihr euch nicht verkneifen, oder? Und so, aber dennoch finde ich es immer wieder erstaunlich, dass er halt, sagen wir mal, die gesellschaftspolitischen Hintergründe von Kapitän Nemo ja durchaus in den Raum stellt. Er macht nichts wirklich daraus. Und er versucht das halt alles so möglichst weit weg vom amerikanischen Publikum der 50er Jahre zu halten, aber es ja im offenkundig konnten sie es nicht ganz wegnehmen, ohne eben die Geschichte komplett von Jules Verne zu entfernen?
Sie ist relativ weit weg von Jules Verne. Ich habe den Roman nicht mal so genau im Kopf, aber ich meine vor allem das, ich möchte nicht sagen das Finale, aber so das finale Drittel ist maßgeblich anders. Also natürlich abgesehen davon, dass es auch keine niedlichen Robben gibt in
Klar.
Jules Verne-Roman. Aber auch das Ende ist ja, es gibt noch ein Sequel zu, also Nachfolgeroman zu, glaube ich, zu dem Jules Verne-Roman. Ne?
Ich glaube,
das Schicksal von Captain Nemo ist ungeklärt am Ende des der Jules Verne-Romanvorlage. Ne?
Ich bin mir jetzt eher unsicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist aber auch ein paar hundert Jahre her, dass ich es gelesen habe. ich muss halt mal ganz ehrlich sagen, mein Bruder hatte halt eine ganze Reihe von Jules Verne-Bücher und ich war zu jung dafür. Mhm. Weil die Sprachebene war mir nicht geläufig genug und es ist eben nun mal so, dass das Anti-Establishment, möchte ich es mal sagen, von Kapitän Nemo ist halt viel, viel interessanter als die Abenteueraspekte. Gleichzeitig ist aber natürlich sagen wir, die Funktionsweise der Nautilus eben auch interessant. Für mich mit, keine Ahnung, 7 oder 8 Jahren war es halt nicht interessant. Und entsprechend sind so eine Sachen eben, sagen wir, in Buchform, wie halt jetzt eben 20.000 Meilen unter dem Meer, aber eben auch die Reise zum Mond und sowas, relativ an mir vorbeigegangen. Das Einzige, was mich damals nachgeblich geprägt hat, war um die Welt in 80 Tagen.
Bei mir war es die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Mhm. Lief damals im Rahmen des Sommerwunschfilmprogramms von ZDF und ich glaube so aus dieser Gruppierung fantastischer, Fantasy-Filme der 50er Jahre basierend auf berühmten Romanvorlagen ist das so mein Lieblingsfilm. Aber den habe ich auch noch mal wieder gesehen. Und was mir jetzt hier genauso aufgefallen ist wie bei 20.000 Meilen unter dem Meer, ist, diese Filme sind sehr lang. Erstaunlich lang für die Geschichte, die sie erzählen. Mhm. Ich glaube auch die Reise zum Mittelpunkt der Erde ist irgendwie über 130 Minuten und ähnlich fällt es sich ja auch mit 20.000 Meilen unter dem Meer. Mhm. Und auch hier hat mich eben das Gefühl überkommen, hätte man das nicht so ein bisschen dichter erzählen sollen, ein bisschen dichter erzählen können. Also, ach, ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen. Wir sollen erstmal Inhaltsangabe vorlesen und dann weitermachen. 20.000 Meilen unter dem Meer von Richard Fleischer, Regisseur von The Vikings, eben auch mit Kirk Douglas, sehr, sehr, sehr guter Handwerker, einfach auch so einer wie John Frankenheimer, also Menschen, einfach Regisseure aus einer bestimmten Generation, über die man heute nicht mehr spricht, die aber einfach tolle Filme gemacht haben. Tora, Tora, Tora hat er gemacht, Soylent Green, tolle Sachen. Sohn von Max Fleischer. Ah, ja. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob sein Vater mitbekommen hat, dass er diesen Film für Disney macht, weil Max Fleischer war ja der größte Disney-Kontrahent, wo gibt. Ne? Mhm, ich glaube, er muss es miterleben. Ich bin aber nicht ganz sicher. Also, Sohnemann Richard Fleischer führt hier bei diesem Film Regie und es ist Disneys vierte Realfilm-Langfilmproduktion. Es gab ja vorher schon diese Mixfilme, ne? Animation, Live-Action-Filme. Mhm. Aber das ist jetzt der vierte Langfilm komplett ohne Animation und der erste, deswegen auch innerhalb der Disney-Historie ganz relevant, der erste mit so einer richtigen Starbesetzung. Also man sich ja wirklich auch Stars eingekauft hat und gesagt hat, so, okay, wir machen jetzt richtige Filme. Hier ist James Mason und hier ist Kirk Douglas und hier ist Peter Lorre und das sind alles Leute mit einer distinguierten Schauspieler, die auch viel Geld gekostet haben. Korrigiere mich gerne, das ist das, was ich so weiß.
Ja.
Und damit halt so auf. Moonshade schreibt, nachdem auf mysteriöse Weise eine ganze Reihe von Kriegsschiffen gesunken ist und Geschichten von einem Meermonster aufkommen, wird ein weiteres Schiff ausgesandt, um dies zu untersuchen. An Bord der Wissenschaftler Aronax.
Ja. Das ist ein französischer Wissenschaftler, wenn ich mich recht entsinne.
Also der klassische französische Name Aronax.
Naja.
Ja. Doch auch sein Schiff wird eines Nachts von dem Monster angegriffen, in Gänsefüßchen und versenkt. Aronax, Sardina, Conseil und der Harpunier Ned Land können sich retten. Bald werden sie von dem Monster aufgebracht, das sich als U-Boot die Nautilus entpuppt, geführt von dem legendären Kapitän Nemo. Nemo hat sich eine neue friedliche Welt unter dem Meeresspiegel gesucht und verfolgt und zerstört sämtliche Kriegstreiberschiffe. Aronax ist fasziniert, doch Land will unbedingt entkommen. Konflikte sind vorprogrammiert.
So siehst du ja.
Punkt. So wie alle guten UFDB-Inhaltsangaben enden müssen. So. Ich glaube, das Personal hab ich jetzt auch schon genannt. Ja, so ist es. Und wir sollten noch Paul Lucas erwähnen, der hier Professor Aronax spielt.
Genau.
Ja.
Deine Historie mit dem Film?
Die ist kurz, die ist tatsächlich kurz. Ich habe mir ihn gekauft, war ein früher DVD-Kauf von mir, früher DVD-Import, weil es eben von Disney diese wirklich schöne 2-Disc-Special-Edition gab, ja. Die in der dicken Box. Mhm. Mit der Bonus-DVD und einem Audiokommentar von einem Filmhistoriker und auf sowas stand ich ja total. Ich mochte ja diese Criterion-ähnlichen Audiokommentare immer super gerne. Also mag ich immer noch, in denen hab Menschen schlauer als ich es bin, über ein filmhistorisch bedeutsames Werk sprechen und mir erklären, warum das so toll ist. Mhm. Das habe ich jetzt natürlich vor 15 Jahren oder so gehört, als ich mir die DVD gekauft habe, und seitdem nicht mehr. Insofern habe ich wenig zu dem Film zu sagen. kann ich daraus nicht mal so wahnsinnig viel schöpfen. Und das war tatsächlich der alleinige Grund, dass ich in der Rezension las und dachte, ach ja, stimmt, den sollte man vielleicht auch mal besitzen, weil filmhistorisch bedeutsam, und habe ihn dann eben auch gesehen und ich glaube damals auch für gut befunden, aber war eben schon lange nicht mehr in dem Alter, glaube ich, wo ich mich Hals über Kopf in diese Art von Film verlieren kann. Muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe ihn seitdem nicht mehr angerührt, war jetzt auch ein bisschen erstaunt darüber, wie schlecht meine DVD mittlerweile aussieht auf einem HD-Bildschirm.
Klar, ja. Mhm.
So ist das eben mit DVDs der ersten Generation. Damit ist man nicht mal so richtig glücklich. Aber sah noch einigermaßen gut aus. Ich hoffe doch sehr, dass der irgendwo in einem HD-Master verfügbar ist, weil ich möchte meinen, also ist ein CinemaScope-Film an früher, der wird wahrscheinlich fantastisch aussehen.
Bestimmt.
In HD.
Ja. Ich würde den Film auch wahnsinnig gerne mal im richtigen Kino sehen. Ich glaube, der hat entsprechend Wumms dahinter. Also, meine Historie ist ein bisschen länger, weil, wie gesagt, ich hatte ihn irgendwann gesehen. Also, ich glaube, Kapitän Nemo war mir ein Begriff. So, den ersten Film, den ich aber auch tatsächlich gesehen habe, basierend auf der Geschichte, war der, über den wir zwar noch nicht so ausführlich gesprochen haben, aber wir haben ihn mal erwähnt in besagter Steampunk-Episode, nämlich Captain Nemo and the Underwater City. Ich glaube, auf Deutsch einfach nur Kapitän Nemo. Mhm. Und den fand ich ja so wundervoll. Ich fand den so großartig. Er hat natürlich mit dem Buch überhaupt nichts zu tun, aber ich fand den richtig klasse. Und irgendwann lief dann eben aber eben der Disney-Film auch im Fernsehen. Und immerhin war ich eben, also ich wusste, wer Kirk Douglas ist, und immerhin kannte ich Peter Lorre bereits.
Mhm. Oh ja.
Nicht mit Namen, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe ihn zumindest vom Gesicht her und von der Statur her erkannt und mich auch ein bisschen gefreut, dass der da drin war. Und ich, natürlich fand ich im Übrigen Esmeralda, also die kleine Robbe, fand ich natürlich total süß. Und so. Und ich erinnere mich halt daran, dass er mir ein bisschen, also ich glaube, als ich ihn gesehen habe, war er mir fast zu erwachsen. Mhm. Also einfach er erinnerte mich mehr so an, sagen wir mal, die ernsthaften Abenteuerfilme, die es eben damals gab. Also nicht so die billigen italienisch-spanisch-jugoslawischen Koproduktionen, die dann irgendwie im DDR-Fernsehen am Sonntagnachmittag liefen, die ja sehr leicht wegzugucken waren, sondern halt, sagen wir mal, wirklich große, monumentale Sachen, die halt ehrlicherweise zu dem Zeitpunkt noch nicht so mein Fall waren. Aber ich fand ihn schon toll und fand ihn spannend. Ich fand halt natürlich vor allem diesen großen Tintenfisch, den fand ich natürlich super. Und so. Und ich erinnere mich, glaube ich, es war mein 17. oder 18. Geburtstag, und meine Eltern haben mir eine Geburtstagskarte geschenkt mit dem Plakat, also mit dem Kinoplakat von 20.000 Meilen unter dem Meer drauf. Ich habe keine Ahnung, wie sie auf diese Idee gekommen sind. Ob sie gesehen haben und fanden sie einfach nur schön oder sowas. Oder sie dachten, es würde mich interessieren. Es hatte mich eben auch total interessiert. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, verdammt, den muss ich mir eigentlich mal wieder angucken. Aber es ist halt, damals gab es eben noch keine DVDs und es war sehr schwer, an den Rand zu kommen. Das heißt, also eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe, als ich eben mitbekommen habe, dass es DVDs, dass es den auf DVD gibt, war eben auch genauso wie du, eben diese wunderschöne Special Edition da mir zu kaufen. Und ich fand zumindest auf meinem Fernseher sah sie jetzt auch wieder sehr gut aus. Ich hole den Film tatsächlich relativ regelmäßig raus, weil ich ihn einfach vom Design her so unglaublich toll finde. Ich finde ihn einfach wunderschön. Und eine der tollsten Sachen, die ich persönlich finde, wenn ich in Paris bin, in Disneyland, ist die Nautilus zu besuchen. Weil sie haben da vor den Space Mountain, das ist so ein kleiner Teich, mehr oder weniger, und das ganze Discovery Land ist ja, sagen wir mal, auf Jules Verne getrimmt in irgendeiner Form. Und da haben sie dann eben das ein Modell von der Nautilus praktisch aus diesem Teich gucken lassen. Das sieht halt wunderschön aus, vor allem nachts, wenn es da noch angeleuchtet ist und so. Und nebenan gibt es halt einen Eingang, du kannst dann praktisch reingehen in das Ding und durch die Quartiere laufen und dann hast du irgendwann diese Kammer, wo das Wasser eben unten aus dieser Öffnung blubbert. Und irgendwelche Taucheranzüge hängen da und irgendwann kommst du halt auf die Brücke und da ist dann die Orgel. Alle paar Sekunden erscheint dann James Masons Gesicht im Spiegel und dann hast du ein großes Bullauge, das geht dann auf und dann kommt dann eben dieser Calamari da an und wird mit Elektroschocks irgendwie weggescheucht. Ist wundervoll. Ist wirklich wundervoll. Sieht einfach, ich habe da, glaube ich, das letzte Mal, als ich da war, habe ich, glaube ich, 400 Fotos da gemacht, weil ich der festen Überzeugung bin, wenn ich irgendwann mal dazu komme, tatsächlich eine Steampunk-Comic-Geschichte zu zeichnen, dann brauche ich so viel Referenzmaterial wie irgend möglich und man sollte sich vermutlich an den Besten orientieren und das ist einer davon.
Also ich kann absolut nachvollziehen, warum dir das gerade das Set-Design oder grundsätzlich das Design des Films so festgefressen hat in deiner Psyche irgendwo. In deinem Herzen. Ja. Ich fand es auch jetzt wieder beim Wiedersehen ganz toll. Also ich habe auch tatsächlich mich sehr darüber gefreut, einfach über den Look des Films, über die Ausstattung, die Requisiten, aber eben auch die Sets, dieser ganze Plüschsalon mit der Orgel drin. Das ist sieht einfach so fantastisch aus. Es ist so wunderbar schick. Ich mag tatsächlich auch diese ganze aristokratische Art von James Mason, also die Art, wie sein Kapitän Nemo gezeichnet ist. Ich verstehe komplett, was du meinst. Du sagst, der war dir als Kind fast schon so ein bisschen zu erwachsen. Ich kann das komplett nachvollziehen. Und auch ich werde irgendwie nicht zu Beginn, also nicht solange der Film sich einfach nur um den Professor und Conseil und Ned Land dreht, dadurch nicht. Aber wenn eben James Mason auftaucht und er ist halt dieser wirklich stoische, sehr harte auch Mann mit dieser klaren Vision, durchaus auch eine starke Autoritätsfigur, also James Mason als Kapitän Nemo, bin ich erstmal so ein bisschen voll Kopf gestoßen von dem Film und denke mir, du willst jetzt plötzlich ganz ernst sein, Film, das ist ja eine komplett spaßbefreite Figur, die du jetzt hier reinschmeißt im Mix, weil eigentlich sollte doch jetzt das große Abenteuer beginnen. Mhm. Und stattdessen zeigst du mir diesen Mann, der sagt, nein, 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 so geht das nicht. Und man gewöhnt sich aber relativ schnell dran. Und ich finde gerade sein Porträt von Kapitän Nemo, also die Art, wie er ihn darstellt, aber das ist ja nicht allein sein Verdienst, sondern auch das Verdienst des Regisseurs und des Drehbuchautors hier, Earl Felton, sehr gelungen.
Ja.
Macht mir großen Spaß.
Ich finde immer noch ein bisschen schade, mein James Mason ist toll. Und ich glaube, für mich ist er eben auch wirklich der ultimate Kapitän Nemo. Aber sagen wir mal, also so richtig indisch sieht er nicht aus.
Nein.
Um mal vorsichtig zu sagen. Da muss ich immer wieder sagen, ich finde, was sie mit Nemo gemacht haben in der hier League of Extraordinary Gentlemen, finde ich um einiges interessanter alles in allem. Mhm. Aber ja, sagen wir mal, um halt den, einfach auch den diesen Gegensatz zwischen ihm und eben Kirk Douglas und Ned Land zu zeigen, funktioniert das eben sehr, sehr gut. Und der Film hat eben einen unglaublichen Schauwert, eben allein durch diese Unterwasseraufnahmen das Ding ist schon, das macht schon wirklich Spaß, alleine wirklich nur zuzugucken, ohne über viele andere Sachen nachzudenken. Und dann hat er aber eben noch diese anderen Ebenen, eben, weiß ich, keine Ahnung, dass er im Prinzip sein Manifest an Aronax geben will, eben gegen die Aufrüstung und die Sklaventreiber und all diese ganzen Sachen. Und damit macht er ja eben, nochmal, er geht nie so in die Tiefe, wie er es vielleicht sollte, aber eben genug, um sagen wir mal, die Grundkonstellation im Prinzip zu unterstreichen.
Und Ned Land ist tatsächlich die Figur, die ich eben im Herzen bin, beim ersten Sehen zumindest des Films, mittlerweile nicht mehr so, die eben eigentlich sagt, auch wenn er so nicht zur Sprache bringt, hey, wir sind doch in einem Disney-Film und wenn du hier nicht gute Laune verbreitest, dann bin ich weg, ich will weg hier. Also für mich, deswegen fühle ich mich natürlich auch Kirk Douglas die ganze Zeit in dem Film über verbunden, weil er im Grunde auch der ist, der als erster sagt so, das geht gar nicht, also was ist denn das hier für ein Typ? Ja. Das ist also, ich mache die Mücke, das geht gar nicht. Und das, also, abgesehen eben von seinem eben einfach innerliegenden Charme und Charisma, das er eben mitbringt. Kirk Douglas ist toll. Fast jeder ist toll im Film, mit einer Ausnahme, möchte ich gleich sagen. Ist das natürlich etwas, was mich natürlich da sehr mitgehen und mitfühlen lässt mit seiner Figur. Aber grundsätzlich ja. auf Seiten der Besetzung tatsächlich eine Rolle, mit der ich ein bisschen unglücklich bin, ist Peter Lorre. Aber ich finde, er spielt seine Figur exzellent.
Ja.
Ich finde, sie ist zu, er ist zu alt für das, was er macht. Er ist der quasi Azubi, also wird er auch zum, er ist ja klar, Apprentice von Professor Aronnax. Ist wenige Jahre jünger als Paul Lucas, der übrigens auch ein österreich-ungarischer Landmann von ihm ist. Er ist nicht fehlbesetzt, möchte ich sagen, aber ja, er ist doch irgendwie fehlbesetzt. Also es tut mir irgendwie so ein bisschen leid, ihn in dieser Rolle zu sehen. Mm. Ich bin mir auch bewusst, dass er eine bestimmte Art von Rollen spielen kann in dieser Zeit in Hollywood. Das ist eben schwierig, sich eben von seinem Status zu emanzipieren als der kleine, etwas mysteriös, shifty aussehende Fremde, den er immer seine ganze Karriere durchgespielt hat. Dafür ist seine Rolle noch verhältnismäßig würdevoller. Also hat Peter Lorre viel Schlimmeres gemacht in seiner Karriere. Aber hat eben auch sehr viel coolere, emanzipiert nicht, weil die sind immer noch rassistisch. Aber er hat zum Beispiel in dieser Mr. Motorreihe mitgespielt, die natürlich ich absolut liebe. Und dafür schlägt eben mein Herz. Und ich kenne eben auch aus anderen Rollen, wo er sehr viele dominantere Rollen gespielt hat und sehr viele Sachen mehr abverlangt als das hier. Und natürlich. Hier tat er mir so ein bisschen leid. Hier ist er mehr so Mir nicht.
Du sprichst natürlich ganz wichtige Punkte an. Peter Lorre war ein unglaublich guter Schauspieler, der wirklich, wirklich im Vorkriegs-Berlin mit Brecht wahnsinnig tolle Sachen geleistet hat. Der eben natürlich mit sowas wie Eine Stadt sucht einen Mörder ganz in seinem allerersten Film eine Leistung darlegt, die unerreichbar ist. 1954 hatte er eben, er hat verschiedene Rückschläge erlebt. Er hatte eine große Karriere in Hollywood eben durchaus, und das hast du völlig richtig erkannt, eben mit Noir-Filmen und Rollen, wo er eben sehr wohl zeigen konnte, was er kann, aber immer sehr, sehr festgelegt war, worunter er wohl sehr gelitten hat.
Nicht auf eine Nationalität wohlgemerkt, er konnte jede Nationalität spielen.
Ja, aber er war, ja.
Außer seiner eigenen.
Aber was immer er getan hat, er war genau shifty und gerne auch wie hässlich oder feige oder mit Ausnahme von Mr. Moto war er, glaube ich, nie der Gute. Ne, und trotzdem sind Sachen wie Arsen und Spitzenhäubchen und sowas ist einfach toll. Und also natürlich. Und dann hat er aber eben dann gab es halt diese McCarthy-Geschichte, logischerweise, ne? Und er stand halt auch durchaus im Feuer dieser ganzen Sachen, hatte halt kein Geld mehr, war drogenabhängig. Brecht wollte ihn wieder zurück nach Berlin holen, das wollte Lorre aber eben nicht, weil er auch nicht in der DDR spielen wollte. Da hat er versucht, halt in Deutschland hier Der Verdammte zu machen. Der Verlorene, nicht Der Verdammte, Der Verlorene. Um im Prinzip an seine Vorkriegssachen anzuknüpfen, ist damit kläglichst gescheitert und ist dann eben wieder zurückgegangen nach Hollywood. Und da hatte er dann ehrlicherweise nicht mehr wirklich viel zu melden. Das heißt also, ein Film wie 20.000 Meilen unter dem Meer ist für ihn vermutlich sowas Ähnliches wie ein letztes Hurra gewesen. Und, und dass er eben keine negative Figur ist, sondern eher, sagen wir, von mir aus eben auch Comic Relief halt abgibt. Die ganze Karriere von Peter Lorre ist bitter. Und da finde ich aber eben tatsächlich diesen Aspekt noch verhältnismäßig angenehm.
Du hast recht. Also zu dem Zeitpunkt seiner Karriere war es für ihn schwierig, um nicht zu sagen, unmöglich bessere Rollen zu kriegen. Also er war auch noch in ein paar größere Produktionen, aber mehr als so in der Funktion eines Good Luck Charm oder so, habe ich das Gefühl.
Ja, ja.
Wie Around the World in 80 Days, wo er so eine Mini-Rolle hat oder
die ganzen Comments-Sachen.
Ein paar Sachen, ja. Um mal, ich glaube, illustrativ für den Status, den er in Hollywood innehatte, ist eigentlich, wenn man nochmal in unsere eigene Podcast-Historie ungefähr 5 Jahre zurückgeht und zurückkehrt zu unserer Besprechung von Casino Royale, dem TV-Film, wo er eben den Bösewicht spielt.
Ja.
Das ist so die Art von Rolle, die Peter Lorre 1954, das war nicht im selben Jahr, kam daraus, dieses TV-Special, noch spielen konnte. Und das war nicht gut. Also wahrscheinlich war er persönlich sehr dankbar dafür, für die Chance.
Und außerdem im Übrigen, er war gut in dem Casino Royale-Ding. Aber er war auch das einzige Gute in diesem Casino Royale.
Ja, richtig. Aber weißt du, die Sache, dass es tatsächlich für ihn zu dem Zeitpunkt seiner Karriere das Bestmögliche war, was ihm geschehen konnte, das macht es eben für mich nicht einfacher, ihn in dieser Rolle zu sehen, von der ich denke, naja, es ist so ein bisschen undankbar. Da sind wir wieder in dieser James Baskett-Situation mit Song of the South. Eine Rolle, von der wie auch heute mit unserer erleuchteten, oder ich mit meiner erleuchteten in Gänsefüßchen-Perspektive sagen kann, so, ach, ist das rassistisch und herablassend und despektierlich und der arme Mann muss hier irgendwie so das Abziehbild eines glücklichen Sklaven spielen.
Ex-Sklaven.
Ex-Sklaven, ja. Sagt man. Ex-Sklave, ja. Aber James Baskett war wahrscheinlich happy damals darüber. Also wahrscheinlich, ja. Nach allem, was man so sagt und hört, war er sehr mit sich selbst und dieser Rolle, die er da spielt und der Funktion, die er eben da inne hatte, im Reinen. Mhm. Auch wenn man ihn irgendwie bei der Oscar-Verleihung nicht in den Raum lassen wollte.
Ja, ja. Genau. Ja, und wir, also kann, mir ist nichts über, geläufig, was Lorre selber über den Disney-Film gesagt hat. Nein. Aber er ist ein echter Profi gewesen. Er zieht eben auch diese Rolle durch und ich freue mich halt, egal wann und wo ich ihn sehe. Also selbst wenn er, keine Ahnung, nur irgendwie drei Minuten zusammengerechnet irgendwie in einem Jerry Lewis-Film im Hintergrund rumsteht oder sowas, ja. Also ich mag ihn einfach und deswegen freue ich mich eben auch, dass er ausgerechnet in diesem Film halt mit dabei ist. Ich mag tatsächlich, James Mason hatten wir ja schon, Paul Lucas ist gut, aber ich finde, aus Aronnax machen sie eben auch wenig, außer nur als Stichwortgeber oder mit offenen Augen davorstehender. Was ich ein bisschen schade finde, ich hätte mir gewünscht, dass sie aus der Figur aus Aronnax ein bisschen mehr gemacht hätten. Wie erinnerst du dich an hier Anthony Perkins in Das Schwarze Loch?
Ja.
Ja, der hatte schon der dann eben von Max Reinhardt.
Maximilian Schell.
Genau, was er schon so vereinnahmt wird und wie in dessen Genius so überzeugt ist. Und ich meine, wir haben hier in der Dynamik zwischen Nemo und Aronnax eigentlich genau das Gleiche.
Ja. Ja,
aber dafür passiert zu wenig und er ist halt, Aronnax ist halt, wird halt eigentlich immer nur hin und her geschoben. Also entweder von Nemo oder von Ned Land.
Ja.
Und so, und da hätte ich mir gerne noch ein bisschen mehr gewünscht irgendwie.
Er bildet so, er ist eine relativ schwache Figur, aber er ist so ein ausgleichendes Element.
Tatsächlich. Ja, ja.
Etwas, jemand, der auch das relativiert, die Taten von Kapitän Nemo. Ich glaube, seine Figur ist schon essentiell für die Dramaturgie des Films,
natürlich. Aber
er ist tatsächlich so als Figur, als Charakter wenig interessant, weil wenig definiert. Wohingegen, also bei Kapitän Nemo merkt man eben, und bei Ned Land und mit Abstrichen Conseil, dass die eben sowas haben wie ein Innenleben. Also auch eine eigene Agenda und Haltung. Und bei Aronnax ist es eher so ein bisschen Fähnchen im Wind.
Also. Genau, nee, und Kirk Douglas ist einfach grundsympathisch als Ned Land und wie sehr, es macht Spaß. Es macht aber Spaß, ihm da irgendwie zuzugucken. Denn auch, keine Ahnung, wenn er da seine Reagenzgläser trinkt und so. Und
du hast Whale of a Tale vorhin schon so schön zum Besten gegeben. Wie passt das für dich in diesen Film? Weil es ist ja tatsächlich kein Musical.
Nein.
Aber er hat schon, also bei zwei Gelegenheiten singt eben Kirk Douglas dieses Lied.
Ja.
Passt das für dich in diesen Film?
Ja, in diesen Film passt es schon, ja. Ich glaube, in jeder andere Verfilmung, die eben nicht Disney drauf zu stehen hätte, würde es überhaupt nicht passen. Aber erstens, ich mag den Song. Ich finde, Kirk Douglas singt ihn auch erstaunlich gut. Er hat ihn sogar, glaube ich, jetzt auf einer Single rausgegeben. Und interessant, eine kleine nette Anekdote, als wir das letzte Mal in Disneyland waren und dann zum Auto liefen, wurde genau dieses Stück gerade über den Lautsprecher gespielt und ich tanzte da mit meiner Tochter irgendwie auf dem nächtlichen Parkplatz von Disneyland zu Kirk Douglas. Das fand ich irgendwie ganz nett. Ist nicht so lange her. Ich mag den Song einfach. Aber er ist im Prinzip genau der gleiche Disneyfizierungsauswuchs wie eben Esmeralda.
Ich glaube, die zweite Darbietung, stören ist sowieso das falsche Wort, irritiert mich weniger. Die erste ist eben sehr stark choreografiert, also ähnlich wie ein Bühnenmusical.
Natürlich, ja.
Tatsächlich mit rhythmisch klatschenden Seemännern und
irgendwie. Halt mit dem Film an, damit er seinen Song hat.
Richtig, ja. Genau. Der Film, alle halten inne damit und heißt, Achtung, stopp, jetzt 4 Minuten nichts, außer Kirk Douglas tanzt und spielt hier die Ukulele oder das Banjo und genau, alle tanzen und klatschen mit. Mhm. Und beim zweiten Mal ist es, fühlt sich authentischer an, wie eben der Situation entsprungen, die uns da auch gezeigt wird. Von wegen, ich betrink mich jetzt und singe ein lustiges Lied.
Ja, genau.
Und er singt ja mit der Robbe, was ja auch ganz, ganz süß ist. Also gut, wie authentisch kann sich eine Szene anfühlen oder gefühlt wahrheitsgemäß, wahrhaftig, in der ein Ausgewachsener wie Kirk Douglas mit der Robbe redet. Aber es ist ja auch ganz putzig. Das Schlimme ist ja, also nicht das Schlimme, ich kann tatsächlich Disney-Filmen dieser Ära das noch nicht zu übel nehmen. Also es ist für mich komplett okay, weil ich eben versuche, auch mit einem kindlichen Blick darauf zu schauen, zu denken, ja, ist das denn vertretbar? Jetzt gibt es durchaus Stoffe, die auch sich ernstere Sachen zum Thema machen, auch Disney-Stoffe, bei denen ich dann oft auch in späteren Jahren dachte, passt nicht so wirklich.
Ja, ja.
Muss jetzt nicht sein. Pocahontas ist eine schwierige Geschichte. Brauchen wir da singende Tiere? Egal, vielleicht ein Gespräch für einen anderen Tag. Aber hier ist es auch vollkommen okay, weil du ja schon sagst, dass Kapitän Nemo offenbar eine ernsthafte Agenda fährt, irgendwie was will und auch vielleicht vor den Gefahren, die wir uns selber bereiten, dem Ende, das wir uns selber bereiten, warnen will. Aber so diese politische Ebene nie so wirklich so deutlich über der Oberfläche köchelt, als dass wir sagen müssen, als dass wir das Gefühl haben, oh, das ist jetzt ein ganz ernster Film, den müssen wir wirklich ernst nehmen, der hat uns was zu sagen über das weltpolitische Geschehen. Ein Aufklärungsfilm, ein didaktisches Werk, das uns irgendwie was ganz, ganz Neues beibringen will. Und dann, für mich passt es dann auch so rein. Ich weiß, ich werde jetzt hier zu akademisch, aber ich sollte auf dem Boden bleiben. Der Film überschreitet nicht für mich das Maß an Ernsthaftigkeit, an dem ich sage, es ist unvertretbar, diese lustige Tiernummer zu haben. Mich überrascht eher die Tatsache, dass es relativ spät in dem Film kommt. Dass Esmeralda nur, ich glaube, gar nicht erscheint oder nur so am Rande mal auftaucht in den ersten, sagen wir, 100 Minuten und dann plötzlich eben so als Ned Sidekick etabliert wird, von einem Moment auf den anderen.
Ja.
So, ich verziehe mich jetzt in mein Quartier und singe mit der Robbe. Und es ist okay. Also, ich möchte es auch an der Stelle aufhören. Mich wundert es eben bloß, dass der Film, es wirkt so ein bisschen wie eine Idee, die so spät im Prozess des Drehs oder des Drehbuchschreibens hatten und sagten, wir brauchen doch irgendwie was und cute was ist.
Wir müssen wissen, Robben-Merchandise.
Ja, genau. Oder der Tittenfisch ist zu bedrohlich und gleich kommt noch in Vulkania, heißt, glaube ich, diese Basisstation. Ja. Diese wilde Schießerei, Rurapente, das ist alles so sehr erwachsen und sehr brutal. Wir brauchen zwischendurch was Niedliches.
Ja, sowas in der Richtung, ja. Aber für mich funktioniert es halt immer noch relativ gut alles zusammen. Ich kann dem Film auch nicht böse sein, ganz im Gegenteil, das ist einer der meiner absoluten Lieblingsabenteuerfilme. Zumindest was eben, sagen wir mal, in diesem Prä-Steampunk-Genre angesiedelt ist.
Woher kommt Steampunk? Lass nicht die Anfänger davon verorten? Irgendwie? Auch dass es.
Also ich glaube, ich glaube.
Dass es zu nennenswertes Fandom gab oder sowas?
Ich weiß es nicht so genau. Ich meine, man kann natürlich, also so wurde es ja natürlich damals überhaupt nicht bezeichnet, aber eben Jules Verne und H.G. Wells sind natürlich ganz maßgebliche Vorreiter dessen, weil sie eben gesagt haben, also weil sie halt Dinge sich ausgedacht haben, die es halt so zu dem Zeitpunkt noch nicht gab, die aber durchaus machbar gewesen wären schon und haben halt praktisch die wissenschaftlichen Errungenschaften der damaligen Zeit praktisch in ihre Abenteuer-Fantasy-Science-Fiction-Romane praktisch umgebaut. Und das wurde dann halt irgendwann später, auch bei der Zeitmaschine zum Beispiel, über den wir ja auch gesprochen haben, dann halt auch mit, sagen wir mal, viktorianischen Design ausgestattet. Und ich glaube, das war das, was dann eben Leute irgendwann angefangen hat zu interessieren. Sie nicht gesagt haben, okay, alles muss irgendwie gepunztes Metall sein und geradlinig durchdesignt, wie weiß ich gar nicht, 2001 oder sonst was, sondern jetzt gehen wir eben zu diesem Verspielten zurück und dann kam da eben dann diese Idee, okay, wie wäre es denn, wie hätte man denn sowas betrieben damals? So, und dann kam so irgendwann auf diese Steam, also diese Dampfmaschinen-Geschichte.
Ja.
Und ich glaube, so als Genre gibt es das erst seit den 80ern. Mhm. Aber natürlich eben sowas wie gerade eben die Zeitmaschine an 20.000 Meilen gehören da dringend mit dazu. Und ja.
Es ist ja auch ein interessantes Konzept. Es ist ja auch ästhetisch insofern gelungen, als dass man heute, während viele eben Filme, Science-Fiction-Filme oder Fantasy-Filme oder Filme, die in einer alternativen Realität mit weit fortgeschrittener Technik spielen, mittlerweile sehr überholt aussehen, eben solche Filme, die sich versucht haben, an einem möglichst vermutlich von Seiten der Ausstatter realistischem Design heute komplett veraltet aussehen und teilweise fast schon lächerlich, wenn es nicht dann auch noch irgendwie mit einem hohen Budget gemacht ist. Mhm. Also natürlich jetzt ausgenommen ein Film, den du gerade erwähnt hast, 2001, ist da außen vor, weil der ist eben so hochwertig produziert und so durchdacht, auch von wirklich brillanten Menschen gemacht, dass man sagen kann, der sieht heute immer noch grandios aus. Aber da gibt es natürlich auch viele Momente und du hast vorhin das Schwarze Loch erwähnt, das sind Filme, die sahen wahrscheinlich schon 10 Jahre nach ihrem Erscheinen hemmungslos veraltet aus. Ja. Während 20.000 Meilen unter dem Meer eben diese zeitlose Ästhetik hat, die heute auch immer noch glaubwürdig ist. Mhm. Gut, hat der Film eben auch den Vorteil, dass er 100 Jahre vor seiner Produktion spielt.
Klar.
Ich darf nicht anfangen, mir darüber zu viel Gedanken zu machen.
Mhm.
Dann fällt es natürlich alles auseinander. Aber es wirkt schlüssig in seiner Erscheinungsform. Auch weil die Sachen, die eben das, zum Beispiel die Nautilus antreiben und die genau mit was für Bomben er da hantiert und was für einer Technik er sich da genau bedient, nie so richtig ausdefiniert wird. Ja. Sondern immer so ein bisschen mysteriös bleibt und unklar, so der geheime Antriebsstoff und
ja, offenkundig, also ich meine, im Film scheint es ja offenkundig Atomkraft zu sein.
Ja, im Film, ja. Das glühende Licht, das gleißende Licht, genau. Ja. Sehr, ist, finde ich eben sehr gelungen. Und dadurch eben auch zeitlos schön. Genauso wie der Film, den du gerade eben erwähnt hast, da George Pells Zeitmaschine auch. Meine absoluten Lieblinge.
Ja.
Die könnten wir eigentlich schon mal wieder machen. Also, hätte ich jetzt schon wieder Lust drauf. ich mag ihn ja auch. Er hat auch, ich glaube tatsächlich bei so meine Hauptkritikpunkte sind, er ist mir so ein bisschen zu lang. Er hat für mich eben einen leichten Durchhänger in der Mitte, dass ich mir schon denke, jetzt könnte was passieren. Ich glaube auch, weil mein Problem war von Anfang an mit dem Film immer, mir wurde schon bevor ich ihn zum ersten Mal sah, dieser Kampf mit dem Tittenfisch, mit dem Kalamar angeteasert, als tricktechnisch ist ein praktischer Trickeffekt Highlight des Films und der kommt eben relativ spät.
Ja, klar.
Und ich wartete eben drauf, 60, 70, 80, 90 Minuten und da kommt er irgendwann und er ist genauso toll, wie alle versprochen haben.
Ja.
Das ist eine absolut tolle Sequenz. aber sie kommt eben relativ spät in den Film.
Ja, das ist richtig.
Und danach geht der Film eben auch noch so ein bisschen weiter und hat eben auch so ein paar Sachen zu bieten, die ich dann nicht mehr so toll finde, wie zum Beispiel die elektrisierten Ureinwohner. Das ist
das ist nicht gut gealtert.
Einiges ist nicht gut gealtert. Es ist vertretbar im Kontext seiner Entstehungszeit, aber es endet tatsächlich eben nicht mit dem größten, wie nennt man das?
Schauwert,
sondern geht dann eben noch so ein bisschen weiter und ich habe das Gefühl, verliert sich so ein bisschen auf den letzten Metern.
Mhm.
Ich suche tatsächlich jetzt gerade, Henrik, nach Sachen, die ich doch gerade im Film liebe. Es gibt, dass das Gute überwiegt. Ich liebe auch dieses, ich mache James Mason an der Orgel. Ich habe das in irgendeiner Rezension gelesen, tatsächlich als Kritikpunkt, dass er da ein zu plakativer Schurke sei, ein Schurkenabziehbild, was eher in so ein Corman Edgar Allan Poe Film passen würde.
Fand ich eigentlich gar nicht.
Nee, ich überhaupt nicht. Ich finde es super. Auch, dass er ich glaube, das ist Bach, Stuccata und Fuge, da spielt. Ich meine, das ist natürlich ein komplett abgegriffenes Lied.
Ja, natürlich, aber
es ist toll.
Ja. Ich meine, natürlich interessant, ich meine, das hatte Disney ja selber ein paar Jahre vorher bei Fantasia schon umgesetzt und so. Also ich glaube schon, dass das halt ein bekanntes Stück ist, logischerweise, und eins, das eben auch durchaus eine Menge aussagt, aber eben auch, glaube ich, mehr aussagt, als man heutzutage dem gerne beimessen möchte. Ich finde eben tatsächlich, dass James Masons Nemo eine sehr, sehr vielschichtige Figur ist, weil er eben sehr unterkühlt ist und sehr, sehr kraftvoll und sehr, sehr, wie soll ich sagen, unbeweglich in seiner Meinung. Aber gerade eben, wenn er dann an seiner Orgel da spielt, man oder eben auch, wenn er im Aronax da die die Sklaven zeigt, die halt die Pulverfässer da an Bord des Schiffes bringen und so.
Ah ja.
Dass er eben, dass da eben unter dieser sehr stoischen Decke halt da brodeln die Emotionen. Also ich glaube, dass er schon sehr, sehr, sehr stark fühlender Mensch ist, der sich eben gegen diese ganze Ungerechtigkeit, die er halt in der Welt sieht, in irgendeiner Form zur Wehr setzt und eben festgestellt hat, dass es eben nicht reicht, sich einfach nur aus der Welt rauszuziehen in seine Unterwasser-Utopia, sondern dass er eben sagt, nein, ich muss da raus und ich muss aktiv was dagegen tun, dass die Leute sich da oben gegenseitig umbringen und Geschäfte machen mit dem Tod im Prinzip. Und das ist ja schon durchaus eine ganz, ganz wichtige Sache. Und sie wird aber eben nicht plakativ halt gesagt in dem Film. Deswegen habe ich ein bisschen das Gefühl, sie scheuen sich ein bisschen davor, das eben so diese Agenda praktisch so auszubreiten. Aber eben genau in solchen Szenen wie eben dem Orgelspiel habe ich das Gefühl, da scheint das halt durch.
Er wirkt nicht wie aus einem Guss der Film. Und ich finde auch nicht mal auf eine unangenehme Art und Weise. Man hat eben doch schon manchmal das Gefühl, es ist wie gesagt, er ist der erste vierte Disney-Langfilm ohne animierten Anteil. Und es ist die erste wirklich große, große Großproduktion. Ich meine, klar, die haben vorher sowas gemacht wie Schatzinsel mit Bobby Driscoll und so. Mhm. Aber das war eben alles vergleichsweise, zumindest für kleine Produktion, gemessen an 20.000 Meilen unter dem Meer. Und man merkt eben schon noch so, und das ist auch nicht unbedingt auf eine unangenehme Art und Weise. Sie probieren sich eben hier und da aus und wissen, glaube ich, noch nicht so richtig, wo es lang geht. Da, was die putzige Esmeralda, also die Robbe betrifft, was so den Einsatz von, also wie sie ihre Figuren zeichnen, was das betrifft. Mal ernst, mal dann doch wieder nicht so ernst. Man merkt, sie sind immer um Leichtigkeit bemüht und wollen dann doch wieder eine schwere Note reinbringen. Es gibt diese längeren Unterwassersequenzen, wo man ganz eindeutig, also für mich ganz eindeutig das Gefühl da ist, das soll alles so ein bisschen auch zeigen, aha, guck mal, was wir können hier. Wir haben diese Unterwassersets und diese tollen, tollen Kulissen und das dauert alles auch so ein bisschen lang. Das ist nicht schlimm, weil zum Beispiel der Score ist ganz toll von Al Hoffmann in diesen Szenen, also der hat mich da ganz, ganz verzaubert. Wenn hier Conseil und Ned Land da auf Schatzsuche gehen, denke ich mir schon, das dauert aber dafür, dass es eigentlich letztendlich so eine inkonsequente Szene ist, ganz schön lange. Die sind ganz schön lange unter Wasser unterwegs. Und da habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, die wollten einfach mal die Technik, die sie zu der Zeit einfach auch zeigen konnten, mit Cinemascope-Kameras unter Wasser solche langen Sequenzen zeigen, einfach auch mal so ein bisschen hier ausführlich zeigen.
Ja, klar.
Das ist okay.
Ja, aber es ist, glaube ich, das ist der einzige Grund, warum sie es gemacht haben, vermutlich. Ja, also, zu sagen, was wir können. Und das sieht eben aber auch wirklich toll aus, muss man eben auch mal ganz ehrlich sagen.
Zum Teil, ja.
Aber da kommt auch das Design wieder rein. Ne? Sie haben ja eben zum Beispiel für diese Taucheranzüge haben sie ja wirklich funktionierende Anzüge gebaut, die und sie dann halt in dem Designansatz des viktorianischen Zeitalters dann im Prinzip versucht anzupassen. Und das ist schon, für mich funktioniert das eben alles sehr, sehr gut. Und nochmal, die Nautilus sieht so toll aus. Es ist ein unglaublich schönes Schiff.
Ja, ja. Ich bin auch ästhetisch ganz vollkommen zufrieden. Auch diese wunderschönen Effekte dann am Ende, dann, wenn sie Vulkanier ankommen mit den Matte Paintings und sowas liebe ich ja. Ich sehe einfach gerne Sachen, die ich anderswo noch nicht gesehen habe. Und davon hat 20.000 Meilen unter dem Meer, finde ich so bei allen Abzügen, die ich ihm so auf dramaturgischer Seite etwas machen muss, super gelungen. Und ich meine, dafür sind wir auch da, muss man eben auch mal ganz ehrlich sagen. In dieser Art von Film geht man wahrscheinlich nicht, weil man sagt, ich will ein Stück sehen, was sich menschlich tief bewegt. Weil das tut es nicht. Ich meine, ich bin auch erstaunlich kühl reagiere ich auf das schlussendliche Finale, was, glaube ich, einen schon so packen soll. Und ich bin da auch interessiert, deine Meinung zu hören. Mich lässt das alles relativ kalt. Das ist ja im Grunde eine sehr dramatische Situation. Quasi Kapitän Nemo befiehlt den kollektiven Selbstmord. So von wegen, ihr kriegt uns nicht. Wenn ich schon sterben muss, dann nehme ich euch alle mit in den Tod. Peter Lorig darf noch adäquat entsetzt gucken, was ich auch einen ganz, ganz hübschen Moment finde. Aber ich glaube, es sollte mich mehr berühren, als es tut. Wie geht's dir damit? Also, weil ich bin mir niemals so wirklich der Gefahr bewusst. Ich denke die ganze Zeit, ja, die werden schon entkommen. Das ist ein Disney-Film. Das ist das wird nicht passieren.
Ich glaube, der Schockmoment ist eher gegeben halt in diesem Nicht-Hinterfragen, in diesem akzeptieren, was der Kapitän halt befiehlt und dass sie ihm halt so ergeben sind.
Das ist schon so faschistoid. Also.
Ja, faschistoid ist nicht, ist eigentlich nicht das Wort, was ich verwenden würde. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Und das Weltbild von Kapitän Nemo ist nur alles andere als faschistoid. Aber es ist, sagen wir mal, es ist natürlich ideologisch verblendet. Es ist ja fast schon religiös in irgendeiner komischen Form. Es ist schwer zu sagen, aber dafür erfahre ich auch zu wenig von der Crew, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Um das wirklich beurteilen zu können. Aber diese Idee, dass er hat sie ja im Prinzip rausgeholt aus der Sklaverei und sie sind ihm halt komplett hörig. Also wenn er sagt, eben seine Errungenschaften dürfen niemandem in die Hände fallen, und dann schließt das eben offenkundig auch mit ein, dass eben keiner davon weiß, das weitertragen soll. Was ihn ein bisschen beißt natürlich mit der Idee, dass Arronax dann praktisch der Menschheit erzählen soll und so. Aber ich hab eher das Gefühl, dass der Film da eben tatsächlich so ein kleines bisschen dran scheitert, weil er eben eigentlich nicht zu sehr in die Tiefe gehen will, genau dieser Fragen.
Ja, nein. Keine Ahnung. Ich kann es doch nicht mal beurteilen. Ich weiß nicht, ob er etwas scheitern kann, was er sich offenbar nicht mal richtig ernsthaft versucht. Also deswegen ist es so für mich ein nicht wirklich da ein Scheitern spürbar, weil ich nicht das Gefühl habe, er hat jemals die Ambition, da in der Hinsicht irgendwas zu machen. Aber ich verstehe deinen Punkt. Ich weiß gar nicht, ob ich noch so viel zu sagen habe. Außer, dass ich, glaube ich, nie mehr einen Schildkrötenpanzer-Ukulele sehen kann oder an Cannibal Holocaust zu denken. Ich glaube, der Film hat mich jetzt, also Cannibal Holocaust, unser letztes Gespräch, und die Sichtung hat mich jetzt nachhaltig versaut. Ich glaube, ich brauche nochmal 1-2 Jahre, um das wieder loszuwerden.
Ja. Ja, ich dachte auch so zeitweilig irgendwie, wenn sie da mit den Schildkröten schwimmen, so dachte ich auch, Mensch, ne, ich will das alles gar nicht wissen.
Ja. Ich glaube, damals gab es auch keine Tierschutzbehörde, die aufgepasst hat, dass bei den Dreharbeiten da irgendwie niemand zu Schaden kommt.
Oh. Nein, vermutlich nicht. Also natürlich auch, aber das ist auch das ist so ein, darüber hatte ich ja irgendwann mal auch in einer Arbeit geschrieben. dieser Topos vom ekligen Essen von irgendwelchen Exoten oder sowas. Und da dachte ich so bei mir, warum, ich meine, das ist ein Seemann, was fristen der sonst? Also warum sollte ihn das irgendwie ekeln? Und außerdem scheint es ja zu schmecken. Also was will er denn jetzt eigentlich?
Also ich bin auch erstaunt darüber, aber ich glaube, es liegt uns einfach nicht inne, dass wir dafür einen Ekel empfinden. Ich glaube, es geht aber vielen Menschen so. Ich habe just bevor wir diese Podcast-Episode aufnehmen, heute Abend mit meiner Frau das perfekte Dinner geguckt und da gab es Fischsuppe. Und von diesen, ich glaube, das sind immer 4 oder 5 Kandidaten. Ich bin mir über die Regel nicht so ganz im Klaren. Aber ich glaube, 3 oder 4 von diesen 5 Menschen sagten, Fischsuppe, ey, das rühre ich nicht an. Und dann servierte die Frau da Muscheln, die in der Brühe schwimmen und einfach eine solide Bouillabaisse mit ein bisschen. Und die Leute ekelten sich alle. Und ich dachte, komisch. Und mir ging es eben genauso. Ich hatte ähnliches Gefühl wie heute Abend bei dieser Doku-Show, Doku-Real-Life, irgendwas, wie auch immer sich dieses Format nennt. Genau das gleiche Gefühl jetzt beim Betrachten von 20.000 Meilen unter dem Meer, als eben da Kapitän Nemo erzählt, was sie da gerade essen, und dachte, ja genau, was erwartet ihr denn eigentlich? Das ist doch alles total legitim.
Ja.
Klar, sie haben so ein bisschen mit dem Ekelgefühl gespielt, indem man da sagt, das ist keine Ahnung, Barsch-Anus oder so. Es erreichte für mich selten einen Punkt, an dem ich sagte so, ist ja eklig, würde ich nicht essen.
Also überhaupt nicht. Ich meine, ich esse Meeresfrüchte sowieso wahnsinnig gerne und
aber um es für Menschen nachvollziehbar zu machen, die den Film nicht gesehen haben, man möge bitte an Temple of Doom denken, den zweiten Indiana Jones Film. Man hat ungefähr diese Szene ohne die offenen Affenköpfe.
Ja. Komisch, aber ja, das ist. Das gehört wohl zum guten Ton eines Abenteuerfilms dazu.
Genau.
Ich glaube, ich habe nicht mehr wirklich was zu sagen, außer dass ich den Film wirklich mag.
Und ich bin fast bei dir. Aber ich habe mich auch sehr gefreut, mit dir darüber zu sprechen. Das war eine schöne Wahl und wir werden Kirk Douglas vermissen. Und vielleicht ist es auch nicht das letzte Mal, dass er hier aufschlägt.
Davon gehe ich mal aus. Ich meine, das letzte Mal, dass er davor dabei war, war Cactus Jack, aber nun gut.
Ja, wie gesagt, das ist ja noch ein De Palma-Film, der eventuell auf uns wartet, irgendwann.
Ja, da wäre ich ja sogar dabei.
Der ist fantastisch.
Sehr gut.
Ich glaube, wir können es ein bisschen weniger breit machen als letzte Woche, in der wir großspurig was angekündigt haben und ich glaube 6-7 Minuten darüber geredet haben, was wir Tolles machen und es jetzt noch nicht gemacht haben. Wir machen es diesmal vielleicht ein bisschen kürzer, aber ich überlasse dir gerne das Wort, um zu sagen, was machen wir nächste Woche. Diesmal wirklich.
Ich habe eigentlich vorhin gerade gesagt, dass wir es wieder so breit ankündigen.
Ach so, wollen
nein,
wir?
Ja, nein, gerne. Natürlich gerne. Nicht. Nein, du hast ja völlig recht. Also man möge einfach die Folge vom letzten Mal nochmal hören, so die letzten paar Minuten und sich dann vorstellen, wir würden das jetzt auch gerade nochmal erzählen. Aber nächstes Mal ist es wirklich soweit. Wir reden über Krieg der Sterne. Und ich sage Krieg der Sterne. Ich sage nicht Star Wars. Ich sage nicht Eine neue Hoffnung. Ich sage, wir reden über die klassische Kinofassung von 77, 78. Yeah. Keine Special Edition. Keine Episode 4 oder sonst irgendein Quack, sondern wir reden genau so, wie das halt ursprünglich mal gedacht war.
Das hast du schön gesagt. Ja, ich auch. Das wird ein Spaß und bis dahin kauft der Lina Fox, bestellt das Kollabobuch vor.
Oh ja, bitte,
tut uns was Gutes und
ich hab's auch schon gemacht.
Danke, das ehrt dich.
Ja, du.
Ich wünsche dir eine gute Nacht und allen Menschen, die uns da draußen zuhören.
Und trink nicht so viele komische Reagenzgläser mit Fischen drin.
Bye, bye. Bye.
Das war's. Mehr Bahnhofskino? Und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Kennt ihr bereits Daniels Comics? Auf alinafox.de erfahrt ihr alles rund um seine legendäre Meisterdiebin und ihre Abenteuer. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung durch eine Patreon-Patenschaft oder PayPal-Spende sichert diesem Podcast das Überleben. Unter bahnhofskino.com findet ihr alle Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Vielen Dank fürs Zuhören und adios.